Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
Ausbeutung von Erntehelfern in Deutschland. Georgischer Gewerkschaftsbund GTUC will georgische Regierung vor Gericht bringen. Danach ausschließlich gute Nachrichten zur Organisierung Beschäftigter. Endlich Betriebsrat bei Naturkosmetikhersteller La Verana. Spanische Putzfrauengewerkschaft Las Kellys gründet eigene Buchungsplattform. Polnische Lkw-Fahrer des Amazon-Subunternehmens Demotrans wollen Gewerkschaft gründen. Kraftfahrerkreise in Deutschland veröffentlichen Positionspapier mit 27 Forderungen. Hurra, wir leben noch! Explosion im Chemieareal von Bayer Leverkusen, knapp an Megakatastrophe vorbei. Bislang 5 Tote, 2 Vermisste, 31 Verletzte und ungeklärte Gesundheitsschäden der Bevölkerung. Hat das etwa mit dem Verkauf des Chemieparks an den aggressiven Investor Macquarie zu tun? Was treibt die Polizei? Was ist von der Berichterstattung des WDR zu halten? Darüber spreche ich gleich mit Jan Perke von der Koordination gegen Bayer Gefahr. Ja, hallo Leute, mein Name ist Elmar Wiegand, ihr hört Arbeitsunrecht FM, die Sendung Nummer 30. Wir zeichnen auf am 29. Juli 2021. Ich begrüße euch aus dem Büro der Aktion gegen Arbeitsunrecht in der Luxemburger Straße 176 in Köln. Wer sind wir? Worum geht es in dieser Sendung? Die Aktion gegen Arbeitsunrecht unterstützt aktive Betriebsräte und solche, die es werden wollen. Wir unterstützen die Gründung von Betriebsräten, Betriebsgruppen, gewerkschaftliche Initiativen. Wir recherchieren die Schattenseiten der deutschen Arbeitswelt und es geht uns um Arbeitsrechte als Menschenrechte. Wir unterstützen in diesem Sinne renitente Beschäftigte und Leute, die sich gegen Ausbeutung und Zumutungen am Arbeitsplatz wehren wollen. Die Sendung wird möglich durch Vereinsmitglieder, der Aktion gegen Arbeitsunrecht durch Spenderinnen und Spender. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir bekommen keine Unterstützung von EU-Sozialfonds, Parteien, Gewerkschaften, Stiftungen und so weiter. Einerseits, weil wir das nicht wollen, weil wir unabhängig sein wollen. Andererseits, weil wir denen dann auch oft zu unabhängig und frech sind. Wenn ihr selber einen Beitrag leisten wollt, wir sind darauf angewiesen, dann spendet unter www.arbeitsunrecht.de/fm. Was haben wir heute im Programm? Gleich spreche ich mit Jan Perke von der Koordination gegen Bayer Gefahren. Und danach kommt meine Kollegin Jessica Reisner mit Union Busting News und Arbeitsunrecht in Deutschland. Also, ich spreche gleich mit Jan aus Düsseldorf. Ich bin in Köln. Dass wir dieses Interview heute führen können, ist der Leverkusener Feuerwehr zu verdanken. Denn beinahe hätte vielleicht das ganze Rheinland evakuiert werden müssen. Im Leverkusener Stadtteil Bürrich ist im dortigen sogenannten Chemiepark rund um Bayer Leverkusen und das, was früher mal Bayer war und zu Bayer gehörte, eine Müllverbrennungsanlage explodiert. Bislang gibt es 5 Todesopfer und 31 Verletzte. 2 weitere werden vermisst. Das ist der Stand heute am 29. Juli 2021. Genau darüber wollen wir reden. Was ist da los? Was hat die Explosion möglicherweise mit dem Verkauf des Chemieareals an einen aggressiven Finanzinvestor zu tun? Was hat es vielleicht damit zu tun, dass überhaupt seit Jahren oder gar Jahrzehnten nichts an der Sicherheit gemacht wurde? Um darüber zu reden, spreche ich jetzt mit Jan Perke von der Koordination gegen Bayer Gefahren, die seit 1978, diesem Chemieriesen und seinen Umtrieben auf der Spur ist. Jan, hallo, grüß dich. Wie schön, dass wir beide hier gesund und munter geblieben sind. Wobei im Nachhinein denke ich sogar, ich fühlte mich tatsächlich irgendwie matt und komisch an dem Dienstag. Kann auch an der Schwüle gelegen haben, aber ich frage mich manchmal, ob da nicht noch mehr hinter ist. Also ob es wirklich so ungefährlich ist, wie die Medien gerade tun.
Es sind 3 Tanks in Brand geraten und wenn der 4. noch das zusätzliche Tank in Brand geraten wäre, da wären noch mal 100.000 Liter Lösemittel drin gewesen. Also dann hätte es noch viel größere Ausmaße genommen und die Ausmaße waren schon groß genug eigentlich.
Die Initiative Koordination gegen Bayergefahren klemmt sich jetzt schon seit Jahrzehnten, seit 1978 an die Fersen dieses Chemiegiganten. Wie viele Katastrophen habt ihr schon miterlebt und was waren die letzten? Härtet man da am Ende sogar ein bisschen ab?
Also die Koalition gegen Bayergefahren hat sich nach einem Störfall gegründet, also nach einem Störfall oder besser nach einer Störfallserie, die 1978 in Wuppertal im dortigen Bayerwerk stattfand. Und dieses Bayerwerk da in Wuppertal ist mitten in der Stadt. So. Und wie gesagt, da hat es gleich 2 Explosionen kurz hintereinander gegeben. Und da hat sich eine Bürgerinitiative gegründet und die wollten da mal genauer wissen, was ist da in die Luft gegangen, wie sehen die Gefahren aus, was wurde da überhaupt produziert? Und so ist nach und nach die Koalition gegen Bayergefahren entstanden, hat sich dann auch die anderen Standorte und die anderen Produktionen angeschaut. Und seit Jahr und Tag führen wir ein Buch über die Störfälle, die bei Bayer passieren. So, und es vergeht kein Jahr ohne Einträge.
Und in eurer Statistik, die Katastrophe von Dienstag, 27. Juli, wie würdest du die da bewerten? Ist die da unter den Top 10 oder ist das noch?
Also eine Hitparade haben wir nicht, aber es ist schon eine größere Katastrophe. Wobei man sagen muss, dass es nicht mehr direkt in Bayer verantwortet, weil Bayer seit 2 Jahren die Anteile an der Currenta verkauft hat. Aber alle Katastrophen bei den Menschen ums Leben kommen, sind sehr große Katastrophen. Die größte bei Bayer letztes Jahr war 2008 in Institute. Da ist so eine Referenzanlage, Chemieanlage in die Luft geflogen, von der die auch in Bhopal damals die größte Chemiekatastrophe bisher in der Geschichte verursacht hat. Und da in Institute sind auch Menschen ums Leben gekommen und die Nachprüfungen der Behörden haben da ergeben, dass es massive Sicherheitsmängel da gab. Bayer musste auch Strafe zahlen, also Millionenstrafe.
Ja, was haben wir uns denn unter dem bizarren Wort Chemiepark vorzustellen? Ich bin da ja über die Jahre sensibler geworden, was diese Wortschöpfungen überhaupt, dieses ganze PR-Business angeht.
Ja, ein Feuerwerk im Chemiepark, ne?
Was ist das für ein Gelände? Du sagst ja, es ist nicht mehr in Bayer-Verantwortung. Ich würde das ja bestreiten. Also die arbeiten halt für Bayer, Lanxess und auch viele andere. Und der Generalunternehmer, also der Hauptauftraggeber, ist dann auch in die Verantwortung zu nehmen durch so ein billiges Manöver, dass man das auslagert an den aggressiven Finanzinvestor und dann auf Pontius Pilatus macht und die Hände in Unschuld wäscht, bin ich auf jeden Fall nicht abzuschütteln. Das nochmal vorweg. Ich würde dazu tendieren oder dazu auch anraten, das als komplex zu sehen und auch als funktionale Teile einer Gesamteinheit. Und da muss man dann gucken, wer ist da der größte Fisch und der Auftragnehmer und Generalunternehmer. Also, dass man das auf so einen Subunternehmer und der dann wieder auf weitere Subunternehmer abwälzt, damit wäre ich jetzt nicht d'accord. Aber erklär uns mal, was ist mit diesem Chemiepark auf sich hat, wo er gelegen ist, was das Problem da ist.
Ja, teilweise hast du auch recht. Also wie gesagt, also Chemiepark, wir schreiben das Wort immer in Anführungszeichen. Das ist natürlich so ein Euphemismus. Das ist eigentlich eine Hilfslösung von Bayer gewesen. Ursprünglich war das ganze Gelände Bayer-Gelände. Aber Bayer hat immer mehr Produktion entweder ins Ausland verlegt oder aufgegeben oder die Fertigungsstätten reduziert, sodass immer mehr Platz frei wurde. Und da hat Bayer sich überlegt, was machen wir denn mit den frei werdenden Flächen? Also Wohnhäuser können wir darauf nicht errichten. Also hat Bayer dann versucht, andere Chemiefirmen da anzusiedeln und eben einen Park zu machen. So. Und im Zuge dessen hat Bayer so eine eigene Servicegesellschaft gegründet, die Bayer Industrial Services, die sich dann um die ganze Infrastruktur der Chemieparks, also die Entsorgung, die Stromversorgung gekümmert hat. Und aus diesem Bayer Industrial Service ist die Currenta entstanden. Die war auch erst ganz in Bayer-Hand, aber als Bayer die Kunststoffsparte abgespalten hat und mit Lanxess und später auch Covestro, da hat Bayer 60% der Anlagen noch gehabt und Lanxess 40%. Und wie gesagt, vor 2 Jahren haben die das beide an eine Investmentbank aus Australien verkauft und genauer gesagt an den Infrastrukturfonds dieser Investmentgesellschaft. Die Rheinische Post hat Bayer zu einer Stellungnahme aufgefordert und da haben sie gesagt, es gebe Vereinbarungen über die ganzen Sicherheitsanforderungen, die getroffen werden und also Verträge. Und wenn jetzt Bayer sagen würde, okay, wir packen nochmal 10 Millionen drauf, um das alles sicherer zu handhaben, dann müsste die Currenta das auch sicherer machen. Also insofern ist Bayer da doch noch mit drin, das stimmt.
Naja, und vor allen Dingen ist ja die Frage, warum kauft sich so ein aggressiver Finanzinvestor diese veralteten Anlagen? Und Finanzinvestoren verkaufen sich halt Stücke jetzt nicht aus Menschenliebe oder weil sie so Lust haben, da irgendwelche gemeinnützigen Aufgaben zu unternehmen, sondern weil sie Profit machen wollen. Und da fragt man sich natürlich, wie soll der gemacht werden? Und das Standardrezept ist ja immer dasselbe. Es werden halt Tarifverträge gesenkt, alteingebrachte Beschäftigte entlassen, neue eingestellt, Subunternehmer, Werkvertragsarbeiter und so weiter. Darüber wissen wir hier eigentlich überhaupt nichts und deshalb haben wir ja jetzt auch eine Presseanfrage zusammengestellt an Currenta, so heißt dieser Laden. Das Besondere ist ja, dass wir nicht erfahren, wer die Toten sind, also wo die gearbeitet haben, was es damit überhaupt auf sich hat, welche Subunternehmerfirmen da wieder beteiligt waren. Aus einer Fachpresse habe ich entnommen, dass es eben nicht nur Currenta ist, sondern da gibt es dann noch zwei weitere Töchter, die zu diesem Konglomerat gehören. Ist bei euch schon irgendeine Reaktion angekommen? Wir hatten den heute 13 Uhr als Deadline gesetzt, wann die sich melden sollen.
Bei uns bisher auch noch nicht. Und hier zu den Beschäftigungsfällen ein bisschen weiß man, oder das wurde gestern bei der Pressekonferenz gesagt, von den damals noch zwei Toten war einer von der Fremdfirma und von den damals eben noch fünf Vermissten hat einer bei einer Fremdfirma gearbeitet. Und da stellen sich doch wirklich Fragen, inwiefern diese Arbeiter von den Fremdfirmen überhaupt damit geschult sind, mit gefährlichen Stoffen umzugehen. Weil das ist der gefährlichste Ort am Chemiepark überhaupt. Also da kommen diese ganzen ultragefährlichen Stoffe an, die nicht in die normale Entsorgung gehen können. Und ob da wirklich alle wissen, was sie tun, das ist die Frage, ob sie da, wie das gewerkschaftlich geregelt ist, wie gesagt, ob es da Sicherheitsschulungen gibt. Oder ob da jede 6 Wochen mal andere Leute hingeschickt werden sollen.
Dazu kann ich so ein bisschen was sagen. Wir haben uns zeitweilig ohne viel Erfolg, weil wir da noch zu unerfahren waren, aber wir hatten zu tun mit Shell, also der größten Raffinerie Deutschlands, die auf der anderen Seite von Köln liegt, während also Leverkusen ja im Norden rein abwärts liegt, liegt Shell rein aufwärts in Godorf und Wesseling. Und da sind auch ständig Unfälle, weil das Rohrsystem veraltet ist und ganz hoher Grad an Leiharbeiten, Fremdfirmen und so weiter. Und da sterben auch Leute. Und da wurde bei einer Explosion unterirdisch da zwei Arbeiter mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Und ich rief dann den Pressesprecher an und fragte, was denn aus den Leuten geworden sei. Und interessanterweise, und da bin ich jetzt hier stutzig geworden, verwendete er dieselbe Wortprägung, die jetzt hier auch im Kölner Stadtanzeiger bei dem Chemiepark Leverkusen-Unglück zu lesen war. Aus Sorge um die Angehörigen und deren Anonymität oder was weiß ich, deren Persönlichkeitsrechte, würde die Polizei keine Auskunft geben. Und so sprach damals auch Shell von den Arbeitern. Das heißt, wir haben auch nie erfahren, was aus denen geworden ist, ob die tot gewesen sind. Das halte ich also für einen sehr großen Skandal.
Arbeitsunrecht FM, eine Sendung der Aktion gegen Arbeitsunrecht. Mehr Infos unter www.arbeitsunrecht.de.
Und da haben wir so ein bisschen recherchiert, wie das da mit der Sicherheit läuft. Es läuft nämlich so, dass dann diese Arbeiter da immer so Vorträge zu hören kriegen, bevor die Schicht losgeht. Und dann geht die Verantwortung sozusagen auf den Arbeiter über, der dann aber teilweise morgens gar nicht folgen kann oder da so zugedröhnt wird. Manchmal muss man sich auch irgendwelche Videos angucken und das ist dann hast du es halt gehört und dann bist du selber schuld sozusagen, wenn du diese Vorgaben nicht umsetzen kannst. Man wird da also regelmäßig morgens dann mit irgendeiner Routine zugedröhnt, die aber rein formell ist und die Leute auch gar nicht richtig erreicht. Das heißt, dieses System der Compliance ist nach meiner Recherche so, dass also ja, Shell dann den Subunternehmer was unterschreiben lässt, ja, sie müssen sich aber daran halten und das sind die Sachen und der lässt dann wieder seine Werkvertragsarbeiter das unterschreiben und dann wird also die Verantwortung sozusagen immer weiter nach unten gereicht, bis dann am Ende keiner mehr verantwortlich ist. So würde ich mal dieses System beschreiben, was wir vorgefunden haben.
Auch jetzt ist es so, also es haben in dem ganzen Bereich dieses Entsorgungszentrum haben 50 bis 60 Leute gearbeitet, ne? Und es sind 5 tot, 2 werden noch vermisst und 31 sind verletzt, ne? Und eine noch davon schwer, also sind fast zwei Drittel der Beschäftigten sind da betroffen, so, ne? Das ist schon sehr hart. Und Ja. Hat sich die FAU, diese anarchistische Gewerkschaft, hat sich ja auch zu Wort gemeldet. Und da hat auch jemand einen Erfahrungsbericht abgeliefert, der in der Chemieindustrie arbeitet. Und er sagte eben auch, also so bei den Arbeitsabläufen ist es oft so, dass die Vorgesetzten Druck machen, hier, wir müssen schneller machen, guck mal nicht genau hin, so die Sachen müssen fertig werden, die Verfahren müssen schnell gehen, die Arbeitsabläufe müssen vereinfacht werden. Und da kann eben schon viel passieren.
Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass es eine Seveso-Richtlinie gibt und die läuft ja den Gegebenheiten da in Bürrich vollkommen zuwider. Also der Abstand soll wohl 1500 Meter sein zu solchen Anlagen und das ist da gar nicht der Fall.
Das ist eine neue Richtlinie, eine relativ neue Richtlinie, die wurde von der Industrie massiv bekämpft. Und also nach dieser neuen Richtlinie ist es so, dass neue Anlagen in einem Abstand von mindestens 1500 Meter von störfallanfälligen, also neue Wohnsiedlungen im Abstand von 1500 Meter zu den Chemieanlagen gebaut werden müssen. So. Aber für alte Werke gibt's noch so einen Bestandsschutz. Und in Leverkusen, das kam dann nur mal so zu tragen, als es dann darum ging, Bayer wollte so mal seinen Werkskindergarten neu bauen. So, ne? Und das ging dann nach der Seveso-Richtlinie nicht, weil alles, was neu, also weil der alte Kindergarten konnte, den mussten sie in größeren Abstand zu den Werken hinbauen. So. Aber wie gesagt, also auch wenn jetzt die Corretta sagen würde, wir bauen jetzt eine ganz neue Sondermüllanlage dahin, das könnten sie auch nicht mehr machen, so, ne? Weil der Abstand dann zu gering ist.
Naja, was ich dann andererseits wiederum bizarr finde, jetzt ist ja dieser Standort ausgedünnt geworden. Du hast ja gerade erklärt, wie dieser Chemiepark zustande kommt. Bayer lagert aus, gibt also Unternehmensteile ab und dann holen sie da wieder neue Unternehmen rein. Ich meine, man könnte ja, okay, das mit dem Bestandsschutz ist an sich schon eine fragwürdige Sache. Was zählt eigentlich mehr? Das Menschenleben der Anwohner, die haben wohl irgendwie keinen Bestandsschutz, sondern diese Anlage hat dann Bestandsschutz, aber dann wird das da schon ausgedünnt und dann darf man das aber nachher wieder befüllen. Das ist doch absurd. Also das kann doch nicht sein.
Ja. Jetzt über der alten Giftmülldeponie haben sie dann eine Landesgartenschau hinbekommen. Das ist natürlich auch ein netter Nutzungszweck, dann blühen die Blumen da über den Giftabfällen von Bayer. So.
Ja, apropos, du hast gerade Gewerkschaft gesagt, wie ist denn eigentlich eure Zusammenarbeit mit der IGBCE? Wir befürworten ja die Gründung von Betriebsräten, eben weil sie das wirkungsvollste Mittel sind oder hier muss man sagen sein könnten, um Arbeitsschutz, Sicherheit, Transparenz herzustellen. Dafür ist es aber wichtig, dass der Betriebsrat also eine unabhängige und eigenständige Position dem Unternehmen gegenüber einnimmt. Und ich weiß, dass bei so großen Konglomeraten, die teilweise auch schon Jahrzehnte alt sind, dass es da eine erhebliche Verfilzung geben kann. Aber wie ist die Zusammenarbeit, auch der Informationsfluss, der da über Gewerkschaften und Betriebsrat kommt aus diesem Komplex?
Wir hatten lange Zeit so ein bisschen kooperiert, allerdings war es auch schwierig, also nicht mit der IGBCE direkt, sondern es haben sich unabhängige Gewerkschaftsgruppen innerhalb der IGBCE gegründet in Chemiewerken, auch bei Bayer. Das waren die Durchschaubaren, die Kollegen und Kolleginnen für eine durchschaubare Betriebsratsarbeit und die Belegschaftsliste. Und das waren eigentlich eher so linke Gewerkschaftler. Und mit denen haben wir ab und zu mal so kooperiert. Ich habe aber auch jetzt mal im Zuge des, wie mir scheint, arbeiten die nicht mehr so, also sind nicht mehr so stark wie früher. So. Und die haben sich auch noch nicht verlautbart jetzt zu der Explosion. Die IGBCE natürlich auch nicht. Also der Chef von der IGBCE hat den Betroffenen sein Mitgefühl ausgedrückt. Aber dass die IGBCE, also die sind ja, dass die mal hingehen würde und die Unternehmen zu besserem Arbeitsschutz zwingen würde oder so, das passiert nicht. Die sind eigentlich in allem immer im Schulterschluss, muss man sagen.
Ja, bei Shell habe ich das auch so beobachtet. Das ist ja auch der positive Effekt der Auslagerung. Die ausgelagerten Unternehmen sind dann ja auch rechtlich nicht mehr gemäß Betriebsverfassungsgesetz, nicht mehr Teil des Betriebes, den der Betriebsrat dazu sich zu kümmern hat. Das sind immer die anderen. Und man kümmert sich dann immer im Grunde nur noch um die Leute, die man da selber, die Gewerkschaftsmitglieder sind, die festangestellt sind, die immer weniger werden, ne? Aber immer mehr Fremdfirmen turnen auf dem Gelände rum. Aber das sind irgendwie die anderen, um die man sich nicht kümmert. Also da liegt was meines Erachtens vollkommen im Argen. Diese Mentalität müsste man überwinden. Und wir fordern auch unter anderem aus dem Grund konsequente Wiedereingliederung und sind absolut Gegner von diesem ganzen Auslagerungszinnober, sag ich mal.
Jetzt Gewerkschaft, ist ja auch viel verlangt, oder das ziehen die aber alles mit, die sagen, die Gewerkschaften müssen dann auch sagen, ja, Glyphosat ist ein toller Stoff, da passiert nie irgendwas und das schadet ihnen ja auch, also nicht nur in der Reputation, sondern auch dieser Monsanto-Deal zum Beispiel hat ja Bayer massiv geschadet und hat auch Arbeitsplätze vernichtet, ne? Also diese ganzen, auch dieser Ausstieg aus der Corrente hat natürlich auch mit dem Monsanto-Deal, mit den Schulden, die da gemacht werden mussten, mit der Tilgung und mit dem Ziel, bessere Ratings zu bekommen, dadurch, dass man den Schuldenabbau betreibt, zu tun. Also es ist ja alles nicht für die Belegschaft, was da gelaufen ist.
Also ich bin stutzig geworden, dass das Unternehmen oder die australische Bank Macquarie überhaupt nicht genannt wurde vom WDR. Ich habe gerade nochmal auf der WDR-Website gesucht nach Macquarie. Da findet man tatsächlich einen Bericht, wo die mal erwähnt werden, aber es wird überhaupt nicht problematisiert, nicht thematisiert. Es ist ja vielleicht auch nur ein Zufall, dass die da eingestiegen sind und im Jahr 2020 komplett diese Corrente übernommen haben. Vielleicht ist es aber auch eben kein Zufall, sondern folgt diesem Schema Auslagerung, Absenkung von Standards, Ausdünnung von Personal. Das alles müsste man zumindest mal fragen, das sie überhaupt auf dem Schirm haben. Und das ist beim WDR offenbar nicht der Fall. Das würde ich scharf kritisieren und da sollte man meines Erachtens auch nochmal nachstoßen, denn immerhin ist das ein Sender, für den wir alle hier Gebühren zahlen und der eine Aufgabe hat, ja, auch eine hoheitliche Aufgabe. Ich weiß nicht, wie du die Berichterstattung des WDR wahrgenommen hast.
Ja, sie haben auch nochmal versucht, also nachverfolgt, also was, sie haben ja Live-Ticker mit den neuesten Informationen, aber so kritische, dass da so kritische Fragen kamen, eben wie der Arbeitsschutz läuft, oder man hätte gestern bei der Pressekonferenz auch die Frage stellen können, wie war eigentlich dieses Tanklager gesichert, was für Maßnahmen waren da eigentlich getroffen, damit es nicht zu solchen Katastrophen kommt, oder solche Fragen hätte man stellen können, oder über, ja, mit dem Macquarie, das ist natürlich ein Ding, also überhaupt, das jetzt wirklich so hochriskante Anlagen jetzt in der Verantwortung von so wirklich da irgendwie Struktur, also Infrastrukturfonds einer Investmentbank sind, und diese die Macquarie, die haben ja von Anfang an gesagt, wir betrachten das nicht als ein langfristiges Engagement, sondern wir gehen da höchstens 8 bis 10 Jahre rein und dann sind wir wieder draußen, wenn man das gut verkaufen kann. Momentan kann man es nicht gut verkaufen. So, vielleicht bleiben sie deshalb ein bisschen länger, aber...
Ja, du hast mir im Vorgespräch gesagt, also dass die Anlage im Grunde ewig nicht renoviert und saniert wurde, dass Bayer sowieso kaum in neue Anlagen investiert. Das war auch wieder bei Shell zu beobachten, also eine wahre Knochenmühle und eine Schrottapparatur, ganz im Gegensatz zum Bild, was Deutschland hier immer von sich zeichnet als topmoderner Wirtschaftsstandort und Chemie-Weltmarktführer, ist das rostet und zischt und pufft das da vor sich hin. Und du hast mir auch verraten, erklär uns das unseren Zuschauern nochmal, dass möglicherweise die Spekulation auch ist, dass im Zuge von Klimawandel und Energieeffizienz da jetzt Subventionen fließen sollen. Was ist denn da am Bache? Was hast du da mitgekriegt?
Nochmal zu den Anlagen. Wie gesagt, also diese Sondermüllanlagen hat Bayer gebaut. Der eine Ofen ist von 67, der andere ist von 76. Die wurden aber zwischenzeitlich doch ab und zu mal so auf den neuesten technischen Stand gesagt, wie immer gesagt wird. Und ich glaube, die letzte große Bauarbeit war 2016. Da sind so ist so ein Zwischenstück eines Rohrs in dem Ofen erneuert worden. Ja, es gibt einen großen Investitionsstau im Moment in Deutschland, also nicht nur was diese Sondermüllanlagen anbetrifft, sondern die Industrie geht so auf Ruhestellung. Sie sagen, wir wissen nicht genau, was für Klimaanforderungen da die neuen Anlagen erfüllen müssen. Also warten wir nochmal ab, was die Politik macht. Und die haben ja mit dieser Agora-Stiftung, also die großen Unternehmen haben zusammen mit dieser Agora-Stiftung, wie sie heißt, auch so eine große Stellungnahme veröffentlicht, und da ist so die Perspektive, dass es so Klimaverträge gibt zwischen, also das hat jetzt alles nicht mit der Anlagensicherheit zu tun, sondern mit dem Klima. Es gibt soll Klimaverträge geben, die der Staat mit den Unternehmen schließt, quasi so Sanierungspartnerschaften. So, ne? Und da erwarten die Konzerne, dass der Staat da sehr viel Geld zubuttert, damit sie da in die Puschen kommen und neue Anlagen bauen. Auch immer diese ganze Klimadiskussion läuft ja auch immer nur um um schmutzige und oder weniger schmutzigere Energieträgerstoffe, also Kohle, Gas, erneuerbare Energien, also was man in die Öfen oder Anlagen reinsteckt, aber generell, was man an die Anlagen machen könnte oder wie man energieschonender produzieren könnte mit neuen technischen Voraussetzungen, darüber wird gar nicht diskutiert. Das hat jetzt auch so jemand im Spiegel-Interview gesagt, also nochmal auf die Sondermüllanlagen bezogen. Sie meinte auch, es gibt Verfahren, mit denen man das sicherer alles bewerkstelligen könnte. Aber es kostet eben.
Ja, und wir reden jetzt nicht von einer Hungerleiderbranche, sondern von der Chemie- und Pharmaindustrie, die zu der größten Lobby in Deutschland gehört und die für gewöhnlich Milliardengewinne verzeichnen. Also das ist schon an sich widerwärtig, was da wieder für ein Spiel betrieben wird, würde ich mal sagen.
Auch diese ganzen Pestizidwerke, die sind uralt. Glyphosat ist uralt. Glyphosat kam, glaube ich, auch so in den 70er Jahren auf den Markt. Das sind alles so Ladenhüter. Also von den Bayerwerken gehen eigentlich von den Pestizidwerken immer die größten Gefahren aus. Oder dieses Bhopal war eben auch ein Pestizidwerk. Bis da mal eine neue Anlage kommt.
Okay, Jan. Gut, lass uns an dem Thema dranbleiben. Wir haben diese Anfrage laufen und wir sollten, wenn da nichts von selber passiert, auch Druck ausüben, denke ich. Ich denke auch nochmal in Richtung der Medien, also der WDR-Berichterstattung, mich erzürnt die. Nichtsdestotrotz wollen wir wissen, welche Leute getötet wurden, wo die herkamen, was für Verträge die hatten, für welche Firmen die gearbeitet haben. Und ich möchte auch die Namen wissen. Die Boulevardmedien setzen normalerweise auf Personalisierung, auf extreme Personalisierung. Das war der Familienvater, so leidet die Witwe. Und hier geschieht das Gegenteil, also eine Entpersonalisierung. Die Opfer bekommen keine Namen, keine Herkunft, keinen Platz im Gedächtnis, eigentlich nichts. Aber dafür bekommen vermutlich die Hinterbliebenen üppige Abfindungen mit Verschwiegenheitsklauseln. Und es würde mich eben nicht wundern, wenn es wie bei Tönnies dann eben wieder Osteuropäer sind oder zumindest oder Werkvertrags- und Leiharbeiter. Da müssen wir meines Erachtens weiter hinterher sein. Ja, Jan, dann danke ich dir und vielleicht sehen wir uns ja nochmal, wenn sich was Neues ergibt und du bringst uns hier auf den neuesten Stand, ja?
Ja, gut.
Okay, alles klar.
Ja, wiedersehen.
Ciao.
Ihr hört Arbeitsunrecht FM. Ich habe eine Bitte. Spendet doch. Wir brauchen eure Unterstützung. Nicht, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Spendet auf arbeitsunrecht.de. Ich wiederhole, arbeitsunrecht.de. Vielen Dank.
Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner.
Ausbeutung von Erntehelfern in Deutschland. Der Georgische Gewerkschaftsbund GTUC will die georgische Regierung vor Gericht bringen. 21 georgische Arbeiterinnen, die der GTUC vertritt, wurden von deutschen Landwirtschaftsbetrieben um den Mindestlohn geprellt. In Verträgen waren statt des geltenden Mindestlohns in Höhe von 9,60 Euro nur 3,35 Euro festgelegt. Doch Papier ist geduldig. Tatsächlich wurde nach Gewicht bezahlt. Arbeitsverträge, oft ohnehin nur in Deutsch oder Englisch verfasst, hatten viele Georgierinnen erst zur Abreise ausgehändigt bekommen. Während der laufenden Ernte gab es quasi keine Chance, die Abrechnungen zu prüfen. Das Besondere an dem Vorgang, die geprellten Arbeiterinnen hatten auf den deutschen und den georgischen Staat vertraut. Denn die Deutsche Agentur für Arbeit hatte im Auftrag des SPD-geführten Bundesministeriums für Arbeit und Soziales einen Vertrag mit Georgien geschlossen. Ziel war die Anwerbung von 5000 Georgierinnen als Erntehelferinnen. Der Auftrag erfolgte vor dem Hintergrund, dass sich in Ländern wie Polen und Rumänien längst herumgesprochen hat, unter welch erbärmlichen Bedingungen Osteuropäerinnen in der deutschen Landwirtschaft arbeiten. Das bedeutet auch, dass die Agentur für Arbeit Beiträge zur Arbeitslosenversicherung dafür einsetzt, für Landwirte billige Arbeitskräfte aus Drittstaaten anzuwerben. Nino Weltauiri, Direktorin der staatlichen Agentur für Arbeitsförderung in Georgien, gibt sich im Interview mit dem georgischen öffentlichen Rundfunk empört. Skrupellose deutsche Arbeitgeber sollten zur Rechenschaft gezogen werden, fordert sie. Unsere Agentur ist zusammen mit der georgischen Botschaft im Einsatz. Wir hoffen, dass die georgischen Saisonarbeiterinnen entschädigt werden. Der Gewerkschaftsbund GTUC will jedoch die georgische Regierung vor Gericht bringen. Denn es war ja schließlich die georgische Staatsagentur selbst, die die Arbeitsverträge geschlossen hat. Eine Rechtsanwältin beim Georgischen Gewerkschaftsbund GTUC sagt, deutsche Hofbesitzer verstoßen gegen Gesetze und gehen unwürdig mit den georgischen Arbeitnehmerinnen um. Sie bezieht sich dabei auch auf Berichte von eigentlich unbewohnbaren Baracken, von denen Erntehelferinnen zum Beispiel in Friedrichshafen berichtet hatten. Hubertus Heil von der SPD, dessen Ministerium für Arbeit und Soziales das Abkommen mit Georgien verantwortet, findet die Vorgänge indes bedauerlich. Lohnklagen georgischer Arbeiterinnen werden auch am Arbeitsgericht Ulm verhandelt werden. Endlich gibt es einen Betriebsrat beim Naturkosmetikhersteller Laverana. Hannover. Rund 30 Jahre nach Betriebsgründung wählen die ungefähr 400 Beschäftigten des Naturkosmetikherstellers Laverana einen Betriebsrat. Wir wünschen den Kolleginnen in Hannover und den anderen Standorten viel Erfolg, denn die Betriebsratsgründung ist nicht nur überfällig, sondern scheinbar auch dringend nötig. Die Arbeitsbedingungen in der Firma, die nicht nach Tarif zahlt, sind laut Berichten von Beschäftigten von Willkür und Respektlosigkeit geprägt. Lkw-Fahrer des polnischen Amazon-Subunternehmens Demotrans wollen eine Gewerkschaft gründen. 90% der Waren, die bei Amazon in Polen sortiert und verpackt werden, sind für den deutschen Markt bestimmt. Für Amazon ist es billiger, den Treibstoff zu bezahlen, als die Arbeiter in Deutschland. Die Arbeitszeit eines polnischen Truckers beträgt 13 bis 15 Stunden am Tag, oft mehr als 22 Tage im Monat. Das Ganze dann für einen Nettolohn von ungefähr 1.250 Euro. Nun organisieren sich die polnischen Fahrer der Firma Demotrans und planen, eine Gewerkschaft zu gründen. Spanische Putzfrauengewerkschaft Las Kellys gründet eigene Buchungsplattform. Die Gewerkschaft Las Kellys ist in Spanien seit mehreren Jahren aktiv. Hotelreinigungskräfte organisieren sich und protestieren gegen Auslagerung, Lohnraub und willkürliche Entlassungen. Nun gehen die Las Kellys einen ganz neuen Schritt. Sie versuchen, mindestens 60.000 Euro einzusammeln, um eine eigene Hotelbuchungsplattform zu gründen. Die Las Kellys-Plattform wird ausschließlich Hotels vermitteln, die verbindlich gute Arbeitsbedingungen garantieren. Die Hotels sollen den landesweiten Tarifvertrag für Hotelgewerbe und Tourismus einhalten. Es darf keinerlei Outsourcing oder Vergabe von Subunternehmen bei den wesentlichen Arbeiten eines Hotelbetriebs geben, also zum Beispiel bei der Arbeit der Zimmerreinigungskräfte. Gesetze zur Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sind einzuhalten. Auf der Seite zu dieser Sendung, die ab Freitag, dem 30.07. unter www.arbeitsundrecht zu finden sein wird, spiegeln wir den kompletten Aufruf in deutscher Übersetzung und setzen natürlich auch den Link für den Spendenaufruf für euch rein. Kraftfahrerkreise Deutschland veröffentlichen Positionspapier mit 27 Forderungen. Die Kraftfahrerkreise Deutschland sind selbstorganisierte Berufskraftfahrerinnen. Sie sind regional organisiert. Gemeinsam haben die Regionalverbände ein Positionspapier erarbeitet, um ihre Arbeitsbedingungen nachhaltig zu verbessern. Sie kritisieren immer niedrigere Löhne und sinkende Frachtraten bei immer weiter steigendem Druck auf die Fahrerinnen. Die Auswirkungen: Fachkräfte fehlen und werden durch Personal aus meist osteuropäischen Ländern ersetzt, welches oftmals gezwungen wird, zu unmenschlichen Sozialstandards zu arbeiten. Dies wiederum führt zu einem Fachkräftemangel in den osteuropäischen Ländern. Die Kraftfahrerkreise fordern ein Umdenken in der Wirtschaft, Politik sowie bei den Unternehmen und nicht zuletzt auch bei den eigenen Kolleginnen. Die 27 Forderungen beinhalten eine ganze Reihe von konkreten Vorschlägen, zum Beispiel zur Unfallverhütung. Viel zu viele Kraftfahrer verunglücken. Allein die Zahl der in Deutschland tödlich verunglückten Lkw-Fahrerinnen im ersten Halbjahr ist in 2021 mit bereits über 40 Toten auffallend hoch. Es geht aber auch um Tempolimits, ein generelles Alkoholverbot und Forderungen nach einer schnelleren Einführung von Abbiegeassistenten. Die Kraftfahrerinnen fordern auch bessere Arbeitsbedingungen. Dazu gehören eine Rückkehrpflicht der Berufskraftfahrerinnen an den Lebensmittelpunkt, eine Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrages, die Rückkehr zum Bundesmanteltarifvertrag und, wichtig, die Anrechnung von Bereitschaftszeiten als Arbeitszeit. Bis zur Einführung eines europäischen Mindestlohns fordern die Kraftfahrerkreise Zwischenschritte, die die Ausbeutung ihrer aus dem Ausland stammenden Kollegen, vor allen Dingen aus Osteuropa, verhindern sollen. Bestürzend ist, dass es bei den ersten Punkten des Positionspapiers um sehr profane Dinge geht, wie kostenlose Toilettennutzung an Raststätten sowie Rastplätzen, Anbindung regionaler Raststätten an das örtliche ÖPNV-Netz und den Ausbau von Lärmschutz an Rastplätzen und Rasthöfen und die Aufnahme der Fahrerkabinen in die Arbeitsstättenverordnung. Diese Punkte zeigen, wie wichtig es ist, dass sich die Kraftfahrerinnen solidarisch organisieren und gemeinsam Druck aufbauen. Die Aktion gegen Arbeitsunrecht wird weiter am Thema bleiben und in Kürze einen Vertreter der Kraftfahrerkreise Deutschland zu Arbeitsunrecht FM einladen.
Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland.
Elmar, jetzt wirst du am Freitag, dem 30.07. in Berlin sein, weil wir da eine Veranstaltung zum Streikrecht haben. Der Rechtsanwalt Benedikt Hobmann wird der Frage nachgehen, ob sogenannte wilde Streiks, wie landläufig angenommen, wirklich illegal sind. Was soll man sich denn überhaupt unter einem wilden Streik vorstellen? Was ist das?
Ja, es klingt irgendwie wie Jim Knopf und die wilde 13, ne? Ja. Hätte mich als Kind, wäre ich sofort dabei gewesen, wilde Streiks. Ja, ein wilder Streik ist juristisch gesprochen ein Streik ohne Gewerkschaft, also ohne das ganze Prozedere, was in Deutschland sich darum gruppiert, Urabstimmung, Warnstreiks und so weiter, sondern das ist ein spontaner Zusammenschluss der Beschäftigten, die halt für eine bestimmte Forderung jetzt die Arbeit niederlegen oder aus einem bestimmten Grund. Im Englischen heißt es Wildcat Strikes, also Wildkatzenstreiks, und der Unterschied dazu sind dann die Fat Cats, das sind die Gewerkschaftsfunktionäre, die Wohlgenährten. Ja, also das ist der wilde Streik. Und der hat noch eine viel größere Bedeutung. Also ist in Deutschland total selten. Deutschland ist ja ein ganz streikarmes Land und die wenigen wilden Streiks sind gleichzeitig auch immer seismografische Ereignisse gewesen, also Wegmarken. 1967 gab es eine Welle, die quasi auch zusammenfiel mit der Studentenrebellion. Also da hat sich in der gesamten Gesellschaft an verschiedenen Ecken ein großer Riss aufgetan. Dann gab es 1973 nochmal eine Streikwelle mit wilden Streiks. Und ja, jetzt gibt es die Gorillas in Berlin, die vielleicht nur ein Einzelfenomen sind, aber vielleicht macht es ja auch Schule, was da passiert. Das ist also.
Sekunde, das müssen wir vielleicht den Hörern, die das nicht wissen, ganz kurz erklären. Die Gorillas und wilder Streik, das hört sich ja dann noch mehr nach Jim Knopf an. Die Gorillas sind Fahrerinnen für einen Lebensmittellieferdienst und bringen in großen schwarzen Rucksäcken zu den Kunden Lebensmittel aus den eigens dafür betriebenen Warenhäusern, die mitten in 13 großen Städten liegen. Genau, und diese Gorillas-Fahrer, die haben gar nicht erst lange nach einer Gewerkschaft gefragt, sondern haben sich einfach spontan dazu entschlossen, verschiedene Warenhäuser zu blockieren, als sie mit der willkürlichen Kündigung eines Kollegen nicht einverstanden waren. Ja, also keine Gewerkschaft direkt eingebunden, gefragt, ob man das denn jetzt auch alles machen darf, keine Urabstimmung. Das ist doch alles furchtbar verboten, denkt man normalerweise. Was ist jetzt das Neue an der juristischen Einordnung, die Benedikt Hobmann da treffen wird?
Ja, also lassen wir uns mal überraschen. Ich habe mit ihm länger geredet. Das wird also ein juristisch-politischer Fachvortrag. Ich will jetzt das nicht vorwegnehmen und kann das auch nur ganz begrenzt. Das deutsche Streikrecht ist also absolut repressiv und schränkt diese Möglichkeit komplett ein und macht es sehr, sehr schwierig. Und es gibt jetzt verschiedene Rechtsauffassungen, die meinen, das würde also internationalem Recht widersprechen. Und hier vor allen Dingen der Europäischen Sozialcharta, die Deutschland schon 1967 ratifiziert hat. Und da steht halt eben drin, dass nicht nur Gewerkschaften, sondern auch Arbeitnehmer das Recht haben zu streiken. Also es ist keineswegs so, dass man immer eine Gewerkschaft haben muss oder so. Und dann ist hier in Deutschland noch die Frage, was ist überhaupt eine Gewerkschaft und ist die FAU eine Gewerkschaft? Oder man könnte ja auch der Auffassung sein, dass wenn wir uns jetzt mit 5 Leuten an irgendeiner McDonald's zusammenschließen, dann können wir ja auch die Gewerkschaft der McDonald's-Beschäftigten an der Venloer Straße Gürtel bilden. Das ist aber dann hier auch wieder schwierig und so weiter. Also das ist ein ganz schwieriger Punkt und genau darum wird es jetzt gehen.
Ja, prima. Ich freue mich drauf. Ich stelle mir das sehr spannend vor, was uns da erwartet.
Wir werden das auf YouTube und auf unserer Webseite dann aufbereiten. Da findet ihr den Vortrag dann in geschnittener Form. Ja, klingt euch ein. Ansonsten bereitet euch auf Freitag, den 13. vor. Es geht gegen Lieferdienste, konkret Lieferando und Gorillas mit Aktionen in verschiedenen Städten. Es wäre schön, wenn auch in eurer Stadt was stattfindet oder wenn ihr daran teilnehmt, was da geplant ist. Geht auf unsere Website arbeitsunrecht.de/fr13. Da findet ihr alle Infos. Wenn hier Fahrerinnen und Fahrer zuhören, organisiert euch, meldet euch ganz besonders bei uns und abonniert unseren Newsletter. Ansonsten macht's gut, lasst euch impfen, werdet gesund, bleibt klar in der Birne. Ich grüße euch und bis zur nächsten Woche. Tschö.
Tschüss.
Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.